Heute geht es wieder um den praktischen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Diesmal in der betrieblichen Marktforschung. Wir reden über unterschiedliche Large Language Models, Qualitätssicherung in der Forschung und vor allem darüber, wo man ChatGPT und Co. bereits heute praktisch nutzen kann und wo eher nicht. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner und freue mich sehr, dass ich wieder etwas Praxiswissen mit dir teilen darf. Egal, ob du jetzt selbst Marktforscher bist oder auch, wenn du mit der Marktforschungsabteilung nur Berührungspunkte am Rande hast. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von ServiceNow, dem führenden Technologiepartner für die digitale Transformation und intelligente Workflows. Dank der cloudbasierten Now-Plattform, die sich über vorhandene Systeme im Unternehmen legt, lassen sich interne Daten und Prozesse strukturieren, vernetzen und in neuen digitalen Workflows nutzen. Kundenerlebnisse können dadurch optimal personalisiert und orchestriert werden und das effizient über alle Kanäle hinweg. ServiceNow konzentriert sich darauf, Arbeitsabläufe end-to-end zu automatisieren und zu vernetzen. Das ermöglicht nachhaltig skalierbare digitale Workflows, die Mitarbeitern und Kunden die bestmögliche Experience bieten und sich auch jederzeit an neue Kundenanforderungen anpassen lassen. Mehr Informationen zu ServiceNow und seinen leistungsfähigen KI-basierten Automatisierungsansätzen findest du auf www.servicenow.com/de. Im Moment steckt ja in allen Bereichen, die etwas auf sich halten, KI drin. In der Technologie, im Marketing oder Customer Service, in der Datenanalyse, bei der Bildbearbeitung, you name it. Auch in CX Talks haben wir uns schon in mehreren Folgen mit dem Thema angewandte KI beschäftigt. Und eigentlich immer, wenn man genauer hinschaut, wird vieles besser, manches braucht noch etwas Zeit und manche Versprechungen entpuppen sich als ziemlich leer. Auskennen muss man sich halt. Ich finde es schön, wenn ich ein etwas realistischeres Bild von den tatsächlichen Einsatzgebieten von ChatGPT und Co. im Alltag bekomme. Deshalb versuche ich in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen kompetente Ansprechpartner für CX Talks zu gewinnen. So auch heute. Mein Gast ist Karin Hagemann, Abteilungsleiterin Research und Insights bei der S-Communication Services der Sparkassen Finanzgruppe. Sie hat mich vor einiger Zeit neugierig gemacht mit einem Artikel auf der Branchenseite marktforschung.de. Darin beschreibt sie, welche KI-Use-Cases sie derzeit intensiv auf ihre Alltagstauglichkeit in der betrieblichen Forschung testet. Das wirkte auf mich alles sehr durchdacht und kompetent, ohne Scheu vor neuer Technik und gleichzeitig auch nicht blauäugig naiv. Genau deshalb habe ich Karin eingeladen, um über ihre Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz in einer Marktforschungsabteilung zu sprechen. Schafft die KI die Forscher ab? Kann man ihr schon ganze Aufgabenbereiche selbstständig übertragen? Oder nutzt man sie lieber derzeit doch nur gezielt und fallweise zur Unterstützung bei bestimmten Aufgaben? Begeben wir uns also in die Welt der synthetischen Daten und der KI-generierten Moodboards, Personas und statistischen Analysen im Stil von SPSS. Hallo Karin, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter.
Gleich zu Beginn eine Einordnung deiner Rolle als Abteilungsleiterin Research und Insights bei der S-Communication Services. Welche Aufgaben hat die S-Communication Services im Sparkassen-Finanzverbund?
Genau, wir sind der zentrale Partner für Kommunikation und digitale Services in dem Finanzkosmos der Sparkasse und sind insbesondere jetzt meine Abteilung auch für die Kommunikation zuständig. Also alles rund um Kommunikation, Werbespots, Werbewirkung, das ist unser Fokus.
Und welche Rolle hat jetzt dein Team konkret bei all diesen Aufgaben?
Also wir sind eine klassische Marktforschungsabteilung und in dem Sinne machen wir Insight-Forschung, Zielgruppenanalysen, aber eben auch Werbewirkungsforschung. Das ist schon ein Schwerpunkt, weil wir halt die Kommunikation der Sparkassen, der nationalen Sparkassenkommunikation begleiten und tracken. Und wir machen auch noch Medien-Insight-Forschung, Social Listening. Das ist eigentlich so der ganze Bereich, den wir mit der Abteilung abdecken.
Und die Sparkassenorganisation, obwohl die Sparkassen auch nochmal regional organisiert sind, die wird aber zentral gesteuert. Auch die Inhalte werden mehr oder weniger zentral gesteuert.
Es gibt halt die nationale Sparkassenkommunikation, das ist die übergeordnete Kommunikation, die begleiten wir. Und es gibt noch, wie du gerade sagst, noch regionale Verlängerungen, die werden dann von den einzelnen Sparkassen selbst betreut.
Bevor du zur Sparkassenfinanzgruppe gekommen bist, hast du ja auch Karriere gemacht bei einem renommierten Full-Service-Marktforschungsinstitut InnoFact. Und die sind bekannt dafür, die heißen ja schon so, für ihre innovativen Methoden. Hast du dir damals eigentlich vorstellen können, welche Rolle KI heute für deine Arbeit spielt?
Gute Frage. Also genau, InnoFact, Innovation, kann man eine gute Verbindung herstellen. Also ich war lange Zeit, 16 Jahre bei InnoFact, auch als Abteilungsleitung, bin jetzt seit 5 Jahren bei der S-Communication und in diesen 5 Jahren hat sich einfach wahnsinnig viel getan. Also damals, was KI im Bereich der Marktforschung einmal für eine Rolle spielen wird und aktuell spielt und zukünftig noch spielen wird, konnte ich mir damals nicht vorstellen. Ich fand schon, dass wir eine Menge innovativer Tools auch bei InnoFact entwickelt hatten, aber KI war damals in dem Sinne noch kein Thema. Das ist jetzt wirklich in den letzten 1,5 Jahren ziemlich stark in den Vordergrund getreten und entwickelt sich einfach rasant aktuell.
Na, dann lass uns das doch mal genauer anschauen, was ihr da so eigentlich tut. Ich habe mir überlegt gehabt, ich strukturiere das jetzt am besten mal mit so mehreren Teilen. Also der erste Teil, da geht es zunächst mal darum, dass KI einem hier helfen kann, den ganzen Forschungsprozess zu optimieren und einfacher zu gestalten. Ihr arbeitet, hast du mir gesagt, überwiegend mit quantitativen Daten und da ist so eine klassische Anwendung, so die Analyse offener Nennungen. Und früher hat man zuerst mal so einen Codeplan erstellt, dann manuell brav die Antworten zugeordnet, dann hat man wieder geschaut, ob der Codeplan passt. Und so entwickelte sich erstmal überhaupt nur der Codeplan und dann wurde alles durchcodiert. Erstellt ihr heute schon Codepläne durch Large Language Models, indem ihr die über die Daten laufen lasst?
Also ein ganz wichtiger Punkt, das muss ich vorweg sagen, dass wir mit Testdaten nach wie vor arbeiten aus Datenschutzgründen. Wir sind sehr, sehr stark dabei, da eine interne Lösung zu schaffen. Aber momentan haben wir noch die Datenschutzrichtlinien. Aber wir testen halt sehr, sehr viel in dem Sinne auch genau das, was du angesprochen hast, nämlich Coding von offenen Nennungen. Und ich finde das Ergebnis okay. Also es ist aus meiner Sicht noch nicht so, dass man es jetzt wirklich 100% anwenden kann. Aber es soll ja auch immer nur eine Unterstützung sein und es ist kein Ersatz für uns Mitarbeitende. Aber eine gute Unterstützung und es ist auch unterschiedlich. Entweder erstelle ich den Codeplan selbst und gebe ihn mal hinein. Das hat aus meiner Sicht momentan noch ein besseres Ergebnis ergeben, als wenn ich über die Daten direkt den Codeplan von jetzt Large Language Modellen, ChatGPT-4, damit arbeiten wir überwiegend, erstellen lasse und das Coding vornehme. Also es ist tatsächlich auch immer noch ein Optimierungsprozess. Das hat sich jetzt bei uns momentan als die beste Lösung herausgestellt. Und das Ergebnis ist schon ganz befriedigend, ist definitiv eine große Hilfe in dem Sinne, dass man dann nacharbeiten, nachjustieren kann und auch das Erstellen von einer Word Cloud zum Beispiel ist auch nochmal ein unterstützendes visuelles Element, was ganz spannend ist, dass ich eben wirklich ein Coding bekomme und auch nochmal visuell eine Word Cloud der offenen Nennungen.
Aber wenn ich richtig verstanden habe, dann lässt du im Prinzip eigentlich die KI erstmal so über deine Daten, Testdaten drüber laufen, schaust, ob dir der Codeplan sinnvoll erscheint und dann schreibst du ein selber nochmal neu.
Genau, also normalerweise geben wir wirklich einfach die Daten ein. Also es ist wirklich so, dass wir einen Excel-Datensatz oder auch SPSS-Datensatz in ChatGPT-4 einlesen lassen und erstmal sagen, analysieren wir die Daten und bekommen dann eben einen Vorschlag. Aber es ist hilfreich, da jetzt nochmal nachzujustieren und nochmal einen Vorschlag zu machen, weil es ist einfach detaillierter. Sonst, also was mir aufgefallen ist, dass der Bereich sonstige oder gefällt mir gut, positive Nennungen sehr breit ist und dass da nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen und ein bisschen den Codeplan zu verfeinern, ist aus meiner Sicht momentan eine ganz gute Option, um zum guten Ergebnis zu kommen.
Und du hast gesagt, die Zuordnung selber dann, also die Nennung, die Identifikation der Codes oder der Themen, die du im Codeplan hast, durch die KI in den Daten, das funktioniert aus deiner Sicht schon sehr gut. Wie gut, wenn du das jetzt vergleichst mit so einem manuellen Coder, die sind ja auch nicht fehlerfrei.
Nee, das ist ein guter Punkt. Und zum Beispiel bei Trackings ist es ja auch immer wichtig, dass immer die gleiche Person codiert, weil es ist ja auch vieles Ansichtssache, das muss man ja auch ganz klar sagen. Jemand anders würde es vielleicht eine Antwort einem anderen Code zuordnen. Also ich finde es tatsächlich schon gut, also nicht sehr gut, aber gut als Unterstützung. Aber hier auch war wirklich ein Learning, zum Beispiel das Wort weiß. Es ging einmal um eine Farbzuordnung und ChatGPT 4 konnte jetzt bei einem ersten Versuch zum Beispiel das weiß nicht und das weiß nicht gut voneinander trennen. Also es ist wirklich da auch nochmal der Hinweis, viel Kontext mitzugeben. Was auch sich als gut erwiesen hat, ist ein Beispiel mit direkt reinzugeben. Also zum Beispiel zu schreiben, das Wort weiß nicht gehört zu weiß nicht, keine Angabe. Also wirklich Kontext mitzugeben, Beispiel. Das ist ja dieses Few-Shot-Moment, dass man wirklich Beispiele mit hineingibt oder auch ganz klar sagt, die Aussage muss zu einem übergeordneten Kontext zugeordnet werden. Das ist schon sehr, sehr wichtig, präzise Anweisungen zu geben. Dann ist das Ergebnis auch durchaus befriedigend.
Gehen wir mal weg von euren Testdaten, weil im echten Leben müsst ihr ja mit Realdaten arbeiten. Und es wird ja sehr viel über die Qualität von Panels heute gesprochen und über die Manipulation von Forschungsergebnissen durch KI und der Gegentrend ist dann, dass man versucht, Datenprüfung durch KI zu machen. Wie ist deine Sicht darauf?
Also es ist ein großes Thema. Wir selbst haben jetzt nicht so das Problem, weil wir ja keine eigenen Daten in dem Sinne zur Verfügung stellen, sondern eben, wie du gerade sagst, mit Panel-Anbietern zusammenarbeiten. Und bei uns jetzt Inhouse-Befragungen, da haben wir das Problem nicht, weil wir ja dann eigene Leute befragen. Aber für die Panel-Anbieter ist es ein extrem großes Problem. Also habe ich sogar diese Woche noch mit KollegInnen von unserem Anbieter gesprochen. Aber da ist es wirklich durch KI, ist es ein großer Schritt nach vorne jetzt dadurch passiert, dass sie wirklich durch die KI-Lösungen automatisiert viele Bots abfangen können, auf eine Blacklist setzen und die dann gar nicht mehr zugelassen werden. Das heißt wirklich, die Bereinigung findet eigentlich schon on the fly während der Befragung statt, was wiederum ein Zeitersparnis ist und auch ein großer Kostenfaktor für die Panelbetreiber im positiven Sinne bietet. Also ich glaube, da hilft die KI extremst momentan, weil es ein sehr, sehr großes Problem ist. Aber wir haben dieses Problem in dem Sinne nicht, weil es ist vorgelagert bei unseren Partnern dann.
Könntest du dir vorstellen, wo du das Datenschutzproblem gelöst hast, dass du dann selber auch nochmal so einen Prüfalgorithmus drüber laufen lässt über die?
Ja, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also ich vertraue den Partnern da schon, aber ich glaube, es bietet keine große Hürde, das dann nochmal selbst drüber laufen zu lassen. Und ich möchte ja auch gute, qualitativ hochwertige Daten haben. Von daher, das kann ich mir schon durchaus vorstellen, ja.
Wenn die Daten schon mal gut sind, dann möchten wir sie ja auch analysieren.
Genau.
Und ich habe zwar verstanden, dass ihr jetzt mit Testdaten arbeitet, aber aus verständlichen Gründen, gerade im Finanzbereich ist das ja ein riesengroßes Thema, auch vor allem wegen der Cloud-Verarbeitung. Ja. Nichtsdestotrotz muss man sich ja vorbereiten. Und das Schöne ist, ihr habt das sehr intensiv gemacht und ihr habt im Einsatz ChatGPT und nur ChatGPT oder prüft ihr auch andere Modelle?
Nee, wir prüfen auch andere Modelle. Also wir haben ChatGPT 4, also die kostenpflichtige Version, die nutzen wir sehr, sehr intensiv. Ich nutze parallel auch noch Gemini und bin jetzt auch in einer Copilot 365-Gruppe, die das auch testet. Da bin ich jetzt gerade auch dabei. Und ich stelle auch wirklich, das habe ich jetzt die letzten Tage gemacht, ganz spannend, die gleichen Aufgaben den verschiedenen Large-Language-Modellen mal gegenüber und schaue, was bei rum rauskommt. Datenanalyse, muss ich auch fairerweise sagen, da ist ChatGPT 4 sehr weit vorne und aus meiner Sicht, ich glaube, Claude kann das noch, aber da habe ich jetzt keinen Zugriff, muss ich jetzt auch fairerweise gestehen, weil das ist das Problem und das kann ich jetzt über die Arbeit nicht in dem Sinne umsetzen. Das wäre sonst noch eine Datenanalysen-Alternative, sonst ist wirklich jetzt für die Datenanalyse ist ChatGPT 4 weit vorne, aber wir haben ja auch noch andere Dinge, auf die wir gleich noch kommen und da teste ich auch die anderen Modelle gegenüber und ja, mit ganz erstaunlichen Ergebnissen. Manchmal das eine Modell kann etwas, was das andere Modell nicht kann und dann versuche ich auch nochmal die Modelle gegeneinander die Ergebnisse bewerten zu lassen, um zu gucken, ob man da denn irgendwie was rausfindet von Qualitätsstandards. Das ist eigentlich gerade so das der Bereich, der für mich ganz wichtig ist, weil ich muss ja Qualitätsstandards schaffen, um zu gucken, wie kann ich sicherstellen, dass die Daten gut und valide und statistisch robust sind, abgesehen von stichprobenartigen Auswertungen, die wir selbst vornehmen. Und da ist, glaube ich, ein Bereich ganz gut von anderen Large-Language-Modellen die Auswertung bewerten zu lassen.
Dann fangen wir doch mal an. Wenn du sagst, du testest die Analysefähigkeiten dieser unterschiedlichen Modelle, in welchem Format spielst du deine Daten hoch?
ChatGPT auf jeden Fall Excel-Datensätze und auch Bilder, wenn wir Bilder bewerten lassen oder Texte halt. Ich kopiere Texte rein. Und bei Copilot und Gemini klappt das nicht mit den Excel-Datensätzen. Deshalb kopiere ich da Screenshots zum Beispiel von auch von Tabellen. Also das geht. Also Screenshots und Bilder gehen, aber keine Datensätze. Oder ich gebe halt Bilder ein, wenn wir so eine Art Pre-Testing machen. Das funktioniert bei allen Programmen.
Gibst du dann Kontext zu dieser Excel-Tabelle mit dazu, dass du eben sagst, pass auf, das ist jetzt eine Befragung von diesem Typus Mensch, die zu dem und dem Thema befragt.
Also das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, wirklich Kontext sehr präzise, nicht ausufern, sondern relativ knapp in einfachen Worten, aber sehr, sehr gezielt mitzugeben. Also ich sage, es ist eine Online-Befragung, es gibt n gleich 50 Fälle zum Beispiel zum Thema XY und dann ist auch ganz, ganz wichtig, das Ausgabeformat mitzudefinieren. Ich sage dann auch wirklich, ich möchte gerne Prozentwerte mit Gesamtprozent oder auch in Form einer Tabelle. Und ich habe zum Beispiel auch schon mal eine SPSS-Tabelle mit reingegeben und sage, ich möchte genau, dass die Tabelle im Output-Format genauso aussieht. Also je genauer ich formuliere, was für einen Output ich haben möchte, desto präziser und besser wird das Ergebnis auch.
Und hat das geklappt?
Ja, das klappt. Also die Tabelle sah tatsächlich genauso aus wie die SPSS-Tabelle, was mich jetzt sehr glücklich gemacht hat, weil das ist dann echt hilfreich gewesen.
Hast du dann in ChatGPT auch praktisch so eine eigene App angelegt, wo du dann eben so bestimmtes Wissen schlichtweg abspeicherst, sagst also, wenn ich SPSS-Tabelle sage, dann schaut es halt so aus und wenn ich sage, dann schaut es so und so aus, damit das Modell auch auf dich trainiert wird?
Nee, das haben wir nicht gemacht. Wir haben intern also bei uns im Team haben wir Standards festgelegt und haben auch eine Prompting-Liste, die wir immer verwenden. Das heißt, wenn wir einen guten Prompt entwickelt haben, der funktioniert, dass er wirklich auch dauert, bis man einen guten Prompt entwickelt hat, legen wir den ab und den nutzen wir dann genauso.
Wie umfassend ist so ein Prompt, den ihr da definiert? Also du lädst deine Daten hoch und wie viel musst du dann da schreiben?
Ja, man schreibt schon 8-9 Sätze. Also das ist schon, aber tatsächlich versuche ich es so einfach wie möglich zu formulieren und alles Unnütze wegzulassen. Das ist auch ganz wichtig. Oder zum Beispiel, wenn ich dann auch eine Grafik als Output haben möchte, das passiert ja auch ganz wunderbar, dass ich ein Diagramm bekomme. Dann sage ich ganz klar, ich möchte das in Rottönen zum Beispiel haben und ich möchte, dass die Prozentwerte am Ende des Balkens stehen. Also das muss ich schon so definieren. Dann bekomme ich auch wirklich sehr genau das, was ich haben möchte. Und das kann ich dann kopieren und in meine PowerPoint-Präsentation rüber kopieren.
Das ist so der formale Rahmen. Also ich will keine KA-Angaben oder prozentuiert da was um. Verstehe ich. Aber ich habe einen ganzen Datensatz. Geht man dann so ran und sagt, jetzt zeig mir mal die 5 wichtigsten Erkenntnisse auf Basis dieses Datensatzes in diesem formalen Format, was ich dir vorher erklärt habe?
Das geht auch. Also normalerweise mache ich erstmal, analysiere einmal die Daten. Ich gebe auch normalerweise den Fragebogen mit rein, dann fasst mit ChatGPT nochmal sehr, sehr schön zusammen die einzelnen Fragen. Und dann sage ich zum Beispiel auch, erstelle mir erstmal eine Management Summary, zum Beispiel als Beispiel für eine Geschäftsführung mit den wichtigsten 5 Bullet Points, dass ich wirklich erstmal sehen kann, was denn in den Daten an Insights rauszuholen ist, so als ersten Indikator. Das kann man wunderbar machen. Also im Hintergrund läuft dann natürlich trotzdem eine Auswertung. Und dann kann ich nochmal sagen, erstelle mir jetzt eine deskriptive Datenanalyse, von mir aus mit dem Aufriss Alter, Geschlecht. Und dann kann ich eben sagen, vielleicht in Form von einer SPSS-Tabelle, die ich als Beispiel mit reinbringe. Und dann bekomme ich wirklich wunderbar Auswertung. Nicht immer fehlerfrei, das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Deshalb machen wir natürlich auch immer noch mal stichprobenartig in SPSS-Auswertung. Das ist wirklich wichtig, also dass jeder noch mal schaut, ob die Daten richtig sind. Ich würde mich nicht 100% auf die Auswertung verlassen. Was mir auch aufgefallen ist, was sich sehr bewährt hat, ist ganz am Ende einer Auswertung noch mal zu sagen, prüfe selbst noch einmal all deine Auswertung auf Fehler und gewährleiste, dass alles korrekt ist. Und es kommt durchaus vor, dass ChatGPT dann erkennt, oh, ich habe einen Fehler gemacht und dann nochmal alles neu macht. Das ist auch schon mehrfach aufgetreten. Aber wenn man dann nochmal fragt, bist du jetzt sicher, dass es richtig ist? Und also wenn ChatGPT irgendwann sagt, so, ich bin jetzt sicher, dass es richtig ist, dann kann man einigermaßen sicher sein. Da würde ich trotzdem nochmal vielleicht von 15 Tabellen 2 checken, um zu gucken, ob die Auswertung wirklich richtig ist. Das ist so ein Vorgehen, wie wir vorgehen.
Das finde ich total interessant, weil ehrlich gesagt, das ist das Letzte, was ich mir erhoffe von einer computergestützten Unterstützung. Die sagen, ups. Warte mal, ich komme gleich zurück mit dem Richtigen.
Tatsächlich passiert das so, ja.
Ist das eine Kinderkrankheit oder ist das einem unpräzisen Prompt geschuldet oder glaubst du, dass das einfach Bestandteil dieses, wie eben so ein Large Language Model mit Daten umgeht, ist.
Ja, ich glaube, dass also ganz fehlerfrei wird es nie sein. Also klar, der Prompt kann dann auch immer noch ausgereift sein, aber wir haben mittlerweile ganz gute Prompts. Ich glaube, es wird immer wiederum Fehler geben. Also es passiert ja auch schon mal, dass ChatGPT plötzlich ins Englische springt. Da habe ich so das Gefühl, immer wenn es ein bisschen knifflig und schwierig wird, springt ChatGPT ins Englische. Das ist mir auch aufgefallen.
Wenigstens singt es keine Lieder oder ja, Übersprungshandlung.
Wer weiß, genau. Aber das ist schon auffällig. Oder auch manches funktioniert tagelang nicht, dann funktioniert es mal wieder und dann funktioniert es nicht. Also ich habe zum Beispiel die Idee gehabt, eine Heatmap über Bilder erstellen zu lassen, also eine synthetische Heatmap. Dann hat es eigentlich nie geklappt. Plötzlich klappte es mal oder klappte es aber jetzt 6 oder 8 Wochen wieder nicht und dann hat es jetzt irgendwie letzte Woche wieder geklappt. Also zum einen kann es natürlich sein, dass sich das ständig weiterentwickelt. Davon gehe ich auch aus, dass Funktionalitäten weiterentwickelt werden. Aber ich glaube, es wird auch immer mal wieder Punkte geben, wo etwas nicht klappt. Und deshalb Auswertungen werden auch immer mal nicht klappen und dann klappen sie wieder gut. Aber ich finde, wenn ich das als Unterstützung einfach ansehe, die mir Zeit erspart, die mich in meinem Arbeitsalltag unterstützt, ist das auch in Ordnung, dass ich prüfe und dass es auch mal nicht funktioniert.
Lässt du dir vom Large Language Model erklären, wie es zum Beispiel zu einem Ergebnis kommt? Weil ich meine, so eine Zählung, die ist einfach objektiv richtig oder falsch, da kann ich nicht diskutieren. Das steht halt in den Daten so drin oder steht halt nicht so drin. Aber eine Interpretation dessen, was rauskommt oder eine Schlussfolgerung oder auch allein die Anlage von bestimmten Teilgruppen, das ist ja der kreative Prozess, den du als Forscher sowieso auch normalerweise zugrunde legst. Und das ist ja was, wo eine Artificial Intelligence eigentlich auch zum Tragen kommen könnte, dass die nochmal kreative Dinge durchtestet und dann zu einem Ergebnis kommt. Erklärt dann die KI dir, wie sie auf dieses Ergebnis gekommen ist?
Ja, also bei Management Summaries durchaus, wenn ich nachfrage und ich frage manchmal nach, auch da, wir testen ja und legen auch unsere Management Summaries gegenüber halt den Summaries, die ChatGPT erstellt, weil wir müssen ja irgendwie gucken und das Modell bewerten. Und wenn es anders ist, hake ich auch schon mal nach. Wo es mir aber auch sehr auffällt, ist bei Pre-Testings zum Beispiel oder auch bei dieser Heatmap, da habe ich ganz klar dann auch nachgefragt, wie kommst du denn da drauf? Also wie kommst du zu diesem Ergebnis? Und das funktioniert ganz gut. Also es basiert ja auf Weltwissen. Das ist ja logisch auf psychologischen Aspekten, die aber sehr, sehr gut aufgelistet werden und mir auch sehr klar dargelegt. Und das finde ich schon ganz schlüssig. Gibt auch da wiederum manchmal Punkte, die jetzt nicht so passen. Aber ne, auch da sind wir dann halt gefordert, es nochmal zu hinterfragen und aufzuarbeiten. Aber im Großen und Ganzen sind die Erklärungen schon aus meiner Sicht ganz sinnvoll.
Du sagst, ihr nutzt ChatGPT auch für Datenvisualisierungen. Sind es dann eher so Arbeitsvisualisierungen oder wäre das auch was, wo du sagst, da hätte ich jetzt auch ein gutes Gefühl, das einfach in die Reports oder in die Dashboards einzuspeisen, die wir in der Sparkassenorganisation benutzen, wenn ich mal mit echten Daten arbeiten könnte?
Ja, also wir haben Kreativabteilung und wir haben auch Abteilungen, die da eher mit Bildern arbeiten. Deshalb, also ich glaube jetzt, um es wirklich intern an Kunden oder auch Reportings weiterzugeben, würde ich das nicht nutzen. Aber zum Beispiel Moodboards, das finde ich jetzt ganz interessant. Also
Moodboard ist was?
So quasi, wenn wir irgendwie Daten haben, einfach so ein Board mit verschiedenen Bildern, die die Stimmung der Ergebnisse wiedergeben. Also verschiedene Eindrücke, verschiedene Stimmungen. Und das haben wir jetzt ein paar Mal getestet. Das fand ich jetzt ganz gut. Zum Beispiel bei Personas. Ich habe Persona-Daten auch ein bisschen abgeändert aus Datenschutzgründen in ChatGPT 4 eingelesen und habe dann verschiedene Fragen zu dieser Persona gestellt. Und ich habe da ein sehr schönes Moodboard für diese Persona bekommen, die verschiedene Lebensinteressen und Phasen dieser jungen Persona wiedergegeben haben. Das fand ich jetzt zur Visualisierung, um ein Stimmungsbild zu bekommen, wirklich sehr hilfreich. Das fand ich gut und andersrum ist eben auch, wenn wir diese Pre-Testings schon mal machen, die jetzt keine echten Pre-Testings ersetzen. Es ist wirklich so im iterativen Entstehungsprozess einer Kampagne die Möglichkeit, ein kurzes Feedback zu bekommen, um vielleicht nochmal detailliert in die Optimierung zu gehen. Da bekommen wir auch schon mal in dem Sinne ein Bild generiert, wie man eine Kampagne vielleicht ein bisschen optimieren könnte in einer ganz frühen Phase, so als erster Stimmungsindikator. Und das ist auch ganz hilfreich. Das kann ich auch sagen. Das lässt sich durchaus in der Regel ganz gut nutzen.
Ich meine, so ein Moodboard verwendet man ja auch normalerweise zum Briefing für eine Werbeagentur, damit die überhaupt die Kampagne entwickelt. Das heißt,
genau.
Habt ihr euch und dazu brauche ich tatsächlich ja noch nicht unbedingt die Realdaten, weil bisher hat man das auch so aus der Lameng sehr kreativ gestaltet. nutzt ihr das tatsächlich auch? Ihr seid ja die Kommunikationseffizienzmesser. Nutzt ihr das in eurem Prozess für die Entwicklung von Sparkassenkommunikation? Das könnt ihr da eigentlich ja jetzt schon einsetzen. Weil davor, da gibt es ja kein formales Qualitätskriterium, außer es muss halt verstanden werden vom Gegenüber.
Genau, aber das machen die Kolleginnen auch, also in der Kreativabteilung. Also da sind wir jetzt wirklich, wir machen wirklich nur Marktforschung. Wir sind eher so vorne in dem Entstehungsprozess, um dort Feedback zu geben und dann hinten nochmal, um den Erfolg der Werbung aufzuzeigen. Aber die Kolleginnen und Kollegen nutzen natürlich jetzt auch da schon mal ChatGPT und die KI, um da kreativ schnell Insights zu liefern und Feedback zu bekommen, genau.
Wobei der große Unterschied, den du ja beitragen könntest, ist, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es jetzt gerade richtig verstanden habe, dass du ein Moodboard ja so mit Pseudo-Befragungsdaten machst, wie synthetische Daten. Das klang für mich jetzt gerade so, als würdest du sagen, ich nehme jetzt einfach aus einer Studie die Ergebnisse, wo Personas auch beschrieben sind und sage, das sind die Menschen und jetzt mal ein Bild, so wie die sich das vorstellen würden. Ist das das Vorgehen?
Ja, so ähnlich. Also wir haben tatsächlich von echten Personas Daten genommen und ganz viel eingelesen. Das heißt, ChatGPT hatte sehr, sehr viele Informationen über diese Persona. Und dann können wir eigentlich auch Fragen stellen, die jetzt vorher nicht beantwortet wurden oder wo, ne, so, weil die ChatGPT kann die Rolle dieser Persona einnehmen. Und das ist natürlich sehr hilfreich, zukunftsperspektivisch gedacht, weil somit auch natürlich Befragungsdaten verlängerbar sind, wenn ich sehr, sehr, sehr viele Informationen über eine Person in ChatGPT einlesen kann, ist es möglich, darüber hinausgehende Informationen zu generieren. Zumindest das so die Möglichkeit, die jetzt halt, die man eruieren muss und wo man sehr, sehr intensiv schauen muss, ob das klappt. Aber wir haben es halt mit einer Tagebuchstudie in dem Sinne probiert.
Eine Tagebuchstudie ist, wendet man wann an und was ist das?
Eine Tagebuchstudie ist über mehrere Tage, bekommen Probanden eine Aufgabe und loggen sich immer mal wieder in das Tagebuch online ein und sagen, ich habe jetzt dies und das gemacht, habe eine Aufgabe bekommen. Und bei uns ging es halt um Finanzthemen. Und unsere Idee für den Testansatz war, auch hier Informationen einzuspeisen, anonymisiert, also ohne Rückschlüsse in dem Sinne, Testdaten. Und die Antworten, die jetzt wirklich gegeben wurden im Rahmen dieser Tagebuchstudie, einmal bei ChatGPT dann auch zu fragen, aufgrund der ganzen Informationen, die bereits geliefert wurden. Aber eben diese eine Frage oder zwei Fragen wurden nicht geliefert. Und die Antworten von ChatGPT waren tatsächlich recht ähnlich. Das war ganz spannend. Also ChatGPT hat deutlich ausführlicher geantwortet. Das ist jetzt auch, glaube ich, keine Überraschung, weil ChatGPT redet ja sehr gerne sehr viel. Aber Probanden, das kennen wir auch, sind dann vielleicht manchmal eher so ein bisschen, schreiben nicht so viel, weil man muss ja auch ein bisschen aufwendiger. Aber von den Inhalten, die wir gegenüber gelesen haben, haben sich so 60-65% gedeckt. Also von daher, das ist auch, glaube ich, ein guter Weg, der zukunftsträchtig ist. Aber auch da ist ganz klar, je mehr Informationen wir an Input reingeben, desto besser natürlich die Ergebnisse und desto stimmgenauer die Informationen und Antworten, die ChatGPT liefert. Also hier ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sehr, sehr viele Informationen ja, in ChatGPT einzulegen.
In dem Fall eher qualitative Antworten verlängert, also oh, ich habe vergessen, wie stehst du eigentlich noch zu dem und dem Thema, was hätte wohl die Frau Meier, 46 Jahre, zwei Kinder in Frankfurt am Main, was hätte die denn jetzt geantwortet, wenn ich die tatsächlich gefragt hätte? Und das war dann so der Vergleich und dann erzählt dir ChatGPT 10 Minuten lang, was die alles geantwortet hätte.
Genau.
Und Frau Meier redet schon nicht wenig.
Genau. Ja? Genau. Und ChatGPT redet noch mehr. So war es, aber es waren qualitative Antworten. Und da aber haben wir ganz klar dann die Aufforderung an ChatGPT gegeben, nimm jetzt die Rolle von, ich sag mal, Frau Meier ein, also wirklich aus der Perspektive von Frau Meier. Und ChatGPT sagt dann, okay, ich habe verstanden, ich nehme jetzt die Rolle von Frau Meier ein, also so steht es dann da und dann kommen die Antworten von Frau Meier, genau.
Das ist auch wieder sowas wie das Moodboard, da gibt es ja gar kein objektives richtig oder falsch und es hilft einem, das Problem gut zu verstehen. Interessant wird es aber doch aus meiner Sicht, wenn ich jetzt auch tatsächlich Antworten, das ist genau das, was ich ganz am Anfang unseres Interviews vorher eigentlich rausprüfen möchte, weil Bots plötzlich die Antworten geben und dafür bezahlt werden. Synthetische Daten sind das Ganze ja nur in Form eines weißen Ritters, der jetzt auch seine Antworten gibt, weil er gelernt hat, dass Frau Meier nie extrem ankreuzt, Frau Meier grundsätzlich positiv gegenüber den und den Themen ist und deshalb wird sie wohl schon einigermaßen zuverlässig auch bei dem und dem Thema positiv antworten, oder? Habt ihr da auch schon rum experimentiert mit echten Hardcore-quantitativen Daten für Modelle?
Nee, das tatsächlich jetzt noch nicht. Also ich bin wirklich an einigen Themen dran. Das ist auch ein Thema, worüber ich schon nachgedacht habe, aber wir haben noch keinen konkreten Fall. Also ich warte auch wirklich darauf, dass wir mit echten Daten arbeiten können, weil das ist natürlich dann nochmal, bin ich auch ehrlich, nochmal macht ein bisschen mehr Spaß, weil es auch tiefere Insights liefert. Also deshalb, an dem Thema sind wir noch nicht dran aktuell. Aber es ist...
Wie findest du die Idee?
Ja.
Ich find's schwierig, weil ehrlich gesagt, wenn ich überhaupt nicht mal befragen muss und einfach mal mach mal, da verstößt du ja gegen das komplette Handwerk eigentlich.
Ja, und es ist natürlich auch immer wirklich, wie will man es quantifizieren? Also das ist ja wirklich der Punkt, wirklich für mich jetzt das Allerwichtigste ist, nachdem wir jetzt so viel getestet haben und ich glaube, wir haben auch einige Anwendungsfälle, die wir jetzt gut nutzen können, die unterstützend ist, sobald wir jetzt loslegen können. Aber wie lege ich jetzt genau fest, was der Qualitätsstandard ist? Ab wann ist eine Auswertung für uns gut? Wann ist die zufriedenstellend? Wann können wir sie nicht nutzen? Also das sind jetzt Punkte, die mich gerade umtreiben, KPIs festzulegen für die Validität und Robustheit der Daten und Auswertung. Und genau da stößt man ja auch an die Grenzen, wie du gerade sagst, inwieweit stößt man an die Grenzen des Marktforschungshandwerks? Wann ist es, also das sind alles, glaube ich, Punkte, wo man so ein bisschen ja die Grenzen abstecken muss und gucken muss, was möglich ist.
Die CRM und Data Analysts diskutieren das gerne im Zusammenhang zwischen Korrelation und Kausalität und behaupten immer, dass das irgendwie auch kausal durch die Datenanalyse alles nachweisbar ist, was so einfach ja auch nicht ist nach der strengen Forschungslogik. Ich finde, es kommt halt auf die Schwere der Fragestellung an. Also wenn es wurscht ist, wenn ich mich täusche, dann ist gut, dann kann man das auch mal machen. Wenn es aber wirklich eine kritische Entscheidung ist, wo viel Geld dran hängt, finde ich das trotz allem sehr grenzwertig.
Da bin ich bei dir und im Arbeitsalltag sind die ehrlicherweise die Ergebnisse meistens so entscheidend, dass wir da schon sehr genau darauf achten müssen.
Es gibt aber eine Anwendung, wo das vielleicht etwas weniger kritisch ist und das hattest du mir im Vorgespräch auch erzählt gehabt, dass ihr Werbemitteltests im Prinzip eine Prognose abgeben könnt auf Basis von früheren Ergebnissen, wenn ihr ein neues Werbemittel, also ein Werbemittel ist zum Beispiel ein Bild einer Anzeige oder im Zweifel sind das alles visuelle Werbemittel, ne, die ihr testet.
Genau.
Das heißt, also du hast die im digitalen Format und kannst die reingeben und sagst, wie erfolgreich wird denn das voraussichtlich werden?
Genau, also klassischer Werbemittel-Pretest in der frühen Entstehungsphase. Wie gesagt, das ersetzt bei uns nicht klassische Werbemittel-Pretests. Also die machen wir nach wie vor. Und ich glaube, das wird auch immer so sein, weil man da nochmal ein Feedback von ja den zukünftigen BetrachterInnen bekommt. Aber in der schnellen Entwicklungsphase können wir super ein Werbemittel bei ChatGPT einlesen und auch sagen, analysiere mir das Werbemittel auf Stärken, Schwächen, auch durchaus vielleicht Heatmap, Blickrichtung, also alles, was man so erfahren kann und auch vielleicht, wer ist denn aus deiner Sicht die Kernzielgruppe? Wer soll angesprochen werden? Da erkennt man ja dann auch ganz gut, ob das transportiert wird, wen man da ansprechen möchte. Und das Ergebnis ist da durchaus zufriedenstellend. Also was ganz spannend ist, ChatGPT erkennt Humor und erkennt Ironie und normalerweise auch wirklich die relevanten Kriterien, sodass man dann eigentlich in der Entwicklung eines Werbemittels das nochmal optimieren kann, bevor man dann wirklich richtig das Werbemittel finalisiert und vielleicht ein richtiges Pre-Testing macht. Also das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Auch AB-Testings haben wir in dem Bereich schon mal getestet. Das heißt, wir geben zwei Werbemittel hinein, kann man auch sehr gut machen. Das habe ich auch bei Gemini und Copilot einfach mal gegeneinander gestellt. Und auch da bekommen wir sehr, sehr klar. Also ich muss sehr klar sagen, ich möchte eine Winner-Variante. Das ist schon sehr klar. Sonst tendiert ChatGPT auch ganz gerne dazu, du hast es gerade auch schon so ein bisschen gesagt, so ein bisschen zu gefallen. Und ich nehme mal die Mitte und so eigentlich, das eine ist doch gut und das andere ist auch gut. Aber wenn man dann jetzt zwingt und sagt, du musst eine Gewinner-Variante auswählen und bitte auch begründen, warum, dann klappt das aus meiner Sicht ganz gut.
Abschließend würde mich jetzt noch interessieren, du hast gesagt, ihr arbeitet nur mit Testdaten, weil die rechtliche Regulatorik so ein bisschen unklar ist. Ich habe das oft gehört, das kennt man auch im Customer Service und ich höre es ganz besonders oft eben in der Finanzbranche. Was ist denn eure größte Hürde bei dem Ganzen, die größte rechtliche Hürde, wo du sagst, da tun wir uns auch wirklich schwer, die zu überwinden?
Ja, es sind tatsächlich die Daten. Ne? Momentan können wir nur öffentlich verfügbare Daten nutzen bei ChatGPT, also wegen der Server-Thematik, die halt nicht hier in Deutschland unsicher steht. Das ist tatsächlich gerade die Hürde. Aber ich bin da sehr guter Dinge, dass unser Unternehmen da mit Hochdruck an einer Lösung arbeitet, die auch bald umgesetzt ist und dass wir da loslegen können. Aber ich habe es genauso, wie du auch sagst, es ist, glaube ich, in vielen Unternehmen gerade ein großes Problem. Aber alle arbeiten dran und das wird auch zeitnah gelöst werden.
Also eine Möglichkeit wäre ja, es einfach schlichtweg lokale und eigenständige LLMs nur für die Sparkassenorganisationen in den eigenen Rechenzentren zu fahren.
Genau, also das wird auch mittelfristig die Lösung sein, aber das geht einfach auch alles nicht so schnell. Die Prozesse sind ein bisschen aufwendiger, genau. Aber das ist natürlich die Lösung.
Aber das Gute daran ist, du bist super vorbereitet, wenn es dann geht, weil du so viel testest.
Genau, weil wir so viel testen. Wir können sofort loslegen, genau.
Alles klar, Karin. Ganz herzlichen Dank und vielen Dank auch, dass du das so im Detail erklärt hast, weil ich glaube, das kann man sich so wenig vorstellen. Ganz herzlichen Dank, Karin.
Dankeschön.
Das war Karin Hagemann, Abteilungsleiterin Research und Insights bei der S-Communication Services der Sparkassenfinanzgruppe zum Einsatz von KI in der betrieblichen Forschungspraxis. Mehr Informationen zu Karin und der Link zu ihrem Artikel auf marktforschung.de findest du in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende von CX Talks angelangt. Ich hoffe, du hast wieder etwas Neues für dich gelernt. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir doch bitte 5 Sterne auf Apple oder Spotify Podcast und abonniere CX Talks. Denn dann erhältst du alle 14 Tage dienstags eine neue Folge aus der Welt von CX, sei es Technologie, Managementmethoden oder Insights, die ganze Bandbreite. Ich freue mich auf dich. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.